Der Kurze von Franziska Steinhauer. Dieser Kurze für heute heißt Wahre Liebe. Das Handy piepte fordernd in der Tasche neben dem Schreibtisch, doch da sich das Zentrum familiärer Aktivitäten weit entfernt davon befand, wurden all seine Bemühungen um Aufmerksamkeit nicht belohnt. Die MMS konnte somit erst sehr viel später entdeckt werden. Als der Autor auch mit 20-minütiger Verspätung noch immer nicht am Stand des medizinwissenschaftlichen Verlags eingetroffen war, was durchaus kein neues oder außergewöhnliches Verhalten gewesen wäre, wurde der Lektor Bodo Kamp dennoch langsam unruhig. Die Leipziger Buchmesse war nun wirklich kein Event, das man einfach so ignorieren konnte, gerade dann, wenn man als Autor noch keinen Weltruhm genoss, dachte er. Mit nervös feuchten Händen zerrte er bestimmt zum 20. Mal sein Handy aus der Tasche, ließ es aufschnappen und kontrollierte Empfangsbereitschaft und Mitteilungseingang auf dem Display. Natürlich wusste er längst, dass seine Sorge völlig unberechtigt war. Obwohl die imposanten Hallen aus Beton und Glas gebaut waren, gab es überall einwandfreien Empfang. Daran also lag es nicht. Eilig hastete der dicke Mann durch die lange Röhre in die Haupthalle und starrte mit brennenden Augen auf das bunte Gewimmel unter ihm und auf den breiten Treppen. Sein Autor war eine auffällige Erscheinung, groß, sportlich, mit vollem, lockigem Haar, und er hätte ihn sicher sofort ausgemacht, wenn er denn da gewesen wäre. Wieder zog er sein Mobiltelefon hervor und drückte auf die Nummer des Autors für medizinische Ratgeber Hilmar Bergmann. Doch eine gleichbleibend freundliche Stimme informierte ihn, dass der Teilnehmer zurzeit nicht erreichbar sei und er es doch zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen solle. Ja, das hatte er nun auch schon mehrfach gehört. Während Bodo Kamp schwitzend und unzufrieden zum Stand des Verlags zurücktrabte, dachte er fieberhaft darüber nach, welche Erklärung er dem Verleger für dieses Verhalten Bergmanns anbieten sollte. Eine Signierstunde am Stand des Verlags und eine anschließende Präsentation des neuesten Ratgebers in Focus TV, danach eine Live-Diskussion mit Herrn Markwort persönlich. Sowas ließ man schließlich nicht wegen einer Lappalie ausfallen. Die Diskussionsrunde würde er wohl selbst übernehmen können, aber signieren musste Bergmann natürlich persönlich. Wenigstens eine SMS hätte er schicken können, murrte Bodo Kamp, oder schicken lassen, wenn ihm ein Notfall dazwischen gekommen war. Aber gab es in einer Praxis für Akupunktur überhaupt Notfälle? So weit entfernt von der Realität war der erzürnte Lektor nicht. Es handelte sich tatsächlich um eine Art Notfall. Hilmar Bergmann empfand seine Lage als schlicht inakzeptabel. Er befand sich in einem Kellerraum, an Händen und Füßen in unbequemer Haltung an einen Stuhl gefesselt. Rasende Kopfschmerzen begleiteten sein langsames Erwachen. Übelkeit breitete sich aus und er konnte nur inständig hoffen, dass nicht auch noch ein Würgereiz einsetzte. Schließlich hatte man ihm den Mund zugeklebt. Ein leises Stöhnen aus der anderen Ecke erinnerte ihn daran, dass er nicht allein in die Hände des Entführers geraten war. Ines, das wusste er, war ebenfalls gefesselt. Doch da sein Stuhl mit dem Rücken zu ihr stand, konnte er sie nicht sehen. War diese ganze Inszenierung hier etwa das Werk ihres verrückten Mannes? Ihn grauste. Alle Dinge, die er bisher über diesen Andreas Mengel wusste, waren nicht dazu angetan, ihn zu beruhigen. Ein brutaler Schläger, der perverse Fantasien gerne an Prostituierten auslebte. Ines erzählte manchmal die haarsträubendsten Geschichten über seine Eifersuchtsausbrüche und unkalkulierbaren Aggressionsschübe. Wenn sie ihm in die Hände gefallen waren, weil er wieder einmal von der Untreue seiner Frau überzeugt war, na dann gute Nacht. Obwohl, Ines, er spürte, wie seine Hormone in Aufruhr gerieten, die verführerische und fantasievolle Ines war schon so manches Risiko wert. Wie spät mochte es inzwischen sein, überlegte Bergmann. Bestimmt hatte er durch diese Sache hier den Termin auf der Buchmesse verpasst. Scheiße, so eine Chance bekam man schließlich nicht jeden Tag. Ob Bodo Kamp die Polizei verständigt hatte? Wohl eher nicht. Aber vielleicht hatte er zu Hause angerufen und Mit einem leisen Quietschen öffnete sich die eiserne Tür und eine ganz in Schwarz gekleidete Gestalt erschien im Raum. Selbst das Gesicht war schwarz, eine Mütze war darüber gezogen und auch die hineingeschnittenen Sehschlitze erlaubten keinen Blick in die Augen der unbekannten Person, sie trug eine verspiegelte Sonnenbrille. Der Ruck, mit dem ihm das Klebeband von den Lippen gerissen wurde, führte zu einem so heftigen Schmerz, dass er laut aufschrie. »Hören Sie, ich bin Hilma Bergmann, Arzt für Akupunktur. Was auch immer Sie gedacht haben, als Sie mich kidnappten, es muss sich um einen Irrtum handeln. Geld ist nicht vorhanden und obwohl meine Gesundheitsratgeber sehr populär sind, verdiene ich damit keine Reichtümer. Lassen Sie mich gehen. Ich bewahre Stillschweigen, versprochen«, sprudelte er hervor. Doch all das machte offenbar nicht den geringsten Eindruck auf die schweigsame Gestalt, die mit ruhigen Bewegungen einige Gerätschaften arrangierte, während er sprach. Seine Füße waren an die Stuhlbeine gefesselt, die Arme auf den Lehnen festgeklebt, umwickelt bis zum Ellbogen mit diesem glänzenden Band. Und nun wurden seine Finger einzeln auf einem Brett fixiert. Mit einer geschmeidigen Bewegung zog der Schwarze einen Seitenschneider aus dem Irgendwo hervor. Hilma Bergmanns Augen weiteten sich vor Entsetzen. Es gab kein Entrinnen. Dennoch drehte und wand er sich auf dem Stuhl, als könne er den Finger doch noch aus der kalten Umklammerung ziehen. Er flehte, bettelte, wimmerte. Der Schmerz ließ seinen Körper explodieren und er hörte sich unartikuliert schreien. Endlos. Ohne eine erkennbare Regung packte die Gestalt den rechten Ringfinger in einen kleinen Beutel und verband dann nahezu fachmännisch den Stumpf mit behandschuhten Händen. Wortlos, emotionslos, rücksichtslos. Hilma Bergmann weinte noch immer, jammerte, versuchte zu erklären, er als Arzt brauche seine Finger. Alles war zwecklos. Vielleicht verstand dieses Wesen kein Deutsch. Oder es war eine taube, willenlose Foltermaschine im Auftrag einer großen Organisation. Oder es war Ines Mann. Aus der Ecke, in der sie hockte, kam einige Male ein scharfes Zischen. Sie konnte wahrscheinlich nicht schreien. Bestimmt war auch ihr der Mund mit diesem stinkenden Band zugeklebt. Bevor der Schwarze wieder ging, verschloss er auch Hilma Bergmann wieder sorgfältig den Mund. Im Rausgehen kam er an der wimmernden Ines vorbei und schlug ihr mit dem Seitenschneider krachend gegen den Kopf. Als wieder Ruhe eingekehrt war, grunzte er zufrieden und verschwand. Es gab kein Fenster in diesem Loch. Hilma Bergmann konnte nicht abschätzen, ob er erst seit wenigen Stunden oder einen ganzen Tag lang hier saß. Sein Finger oder besser das, was davon noch übrig war, verursachte einen höllischen Schmerz, indem er das Pochen der beginnenden Wundinfektion schon zu spüren glaubte. Von Ines war nichts mehr zu hören. Er musste zur Toilette, dringend. Konzentriert bemühte er sich darum, seine Blase in Schach zu halten. Nach einer Weile konnte er den Harndrang nicht mehr kontrollieren und merkte, wie ihm der Urin warm am linken Bein hinunterlief. Kommissar Hajo Mangold, kräftig, gemütlich und mit ausgeprägtem Beschützerinstinkt, wurde am nächsten Morgen mit dem Fall Hilma Bergmann betraut, als die Ehefrau, die am vorhergehenden Abend vergeblich versucht hatte, ihren Mann als vermisst zu melden, einen wattierten, braunen Umschlag mit dem abgetrennten Ringfinger ihres Mannes zugestellt bekommen hatte. Der Kollege vom Nachtdienst hatte ihr geraten, nach Hause zu gehen. Erwachsene Männer zeigten mitunter dieses seltsame Verhalten, fänden sich aber in der Regel am nächsten Tag wieder bei der Familie ein. Nun musste man jedoch davon ausgehen, dass Herrn Bergmann etwas Ernstes zugestoßen war. »Wissen Sie denn genau, dass dies der Finger Ihres Mannes ist?« »Ja«, schluchzte sie auf, »sein Ring steckt doch noch.« Frau Bergmann war alles andere als gefasst. Ihre Finger bewegten sich flatternd hin und her wie Schmetterlinge, die Augenlider glänzten glasig geschwollen und immer wieder brach sie in Tränen aus. Hajo Mangold hasste solche Vernehmungen. Weinende Frauen hatten für ihn etwas extrem Beängstigendes. Seine Sprechstundenhilfe ist auch verschwunden. Ines Mengel. Ihr Mann hat allerdings keinen solchen Brief bekommen. Können Sie sich vorstellen, wer Ihrem Mann so etwas antun würde? Feinde? Neider? Stumm schüttelte die Frau den Kopf und flocht bestimmt zum 20. Mal den dunkelbraunen Zopf neu. Wieder stiegen ihr Tränen in die Augen und Hajo Mangold fragte hastig weiter, eine Wettschuld, die er nicht einlösen konnte?
Er spielt nicht, er raucht nicht, er trinkt nicht, schniefte sie.
Einer seiner Patienten behandelt man psychiatrische Fälle jetzt auch mit Akupunktur. Wieder schüttelte die schlanke Frau den Kopf.
Er wollte zur Buchmesse, er hatte einen Termin am Stand des Verlags, aber da ist er nicht erschienen. Mehr weiß ich doch auch nicht, erklärte sie stockend. Und ihre Stimme war nur noch ein Hauch.
Das Auto Bergmanns stand tatsächlich auf einem der Parkplätze in der Nähe des Messegeländes. Die Kollegen hatten es dort ausfindig gemacht und nach Spuren durchsucht. Vergeblich. Keine Spuren von Gewalt an den Türen oder Fenstern, kein Blut im Fahrgastraum und auf Fahrer- und Beifahrerseite fanden sich Haare des Ehepaares, das den Wagen wechselseitig nutzte. Blonde, kurze Haare wurden sichergestellt und Frau Bergmann bestätigte, dass ihr Mann seine Sprechstundenhilfe manchmal nach der Arbeit nach Hause fuhr. Ein Abgleich mit Haaren aus deren Bürste, die ihr Mann zur Verfügung stellte, würde einige Zeit lang dauern. Auf diesem Parkplatz verlor sich die Spur des Arztes und Ratgeberautors. Niemand hatte ihn oder Ines Mengel seitdem wiedergesehen. Und jeder Morgen brachte einen neuen Finger. Am dritten Tag zusammen mit der Forderung nach 25 Millionen Euro Lösegeld. Frau Bergmann sah aus, als habe sie seit Tagen nicht mehr geschlafen. Sie wirkte ausgemergelt und war völlig aufgelöst. Der Jogginganzug, den sie trug, als sie Hajo Mangold die Tür öffnete, war voller Kaffeeflecken. Der Nagellack an ihren langen Nägeln abgeplatzt, die Augen so zugeschwollen, dass sie kaum noch zu erkennen waren. Sie konnte keine Sekunde mehr ruhig sitzen bleiben und ihre Hände waren in permanenter Bewegung. Einen Arzt lehnte sie ab und auch eine Polizistin zur Betreuung. Das ganze Wohnzimmer war von Zigarettenqualm eingenebelt und Mangold öffnete erst die Fenster, bevor er seine Fragen stellte. Aus der gepflegten, attraktiven Frau war ein nervliches Wrack geworden.
Könnte es sein, dass jemand ihren Mann mit einer prominenten Persönlichkeit verwechselt hat?
Hajo Mangold zog die linke Augenbraue hoch und wartete.
Oder gibt es doch ein Konto in der Schweiz?
Frau Bergmann schluchzte und schüttelte den Kopf.
Und wenn es eins gäbe, dann ohne mein Wissen, wir haben sehr sparsam gelebt, um seine Praxis einrichten zu können.
Haben Sie ein paar Fotos von Ihrem Mann, neuere und ältere? Weinend schlurfte sie zu einem Bücherregal und zog mehrere Fotoalben hervor.
Ja, hier sieht er ein bisschen wie Volker Lechtenbrink aus oder wie dieser Beckmann.
Und so rätselten sie hin und her, doch letztlich war ihnen klar, dass der Täter selbst inzwischen den Fehler eigentlich bemerkt haben müsste. Wieder öffnete sich die Tür zu seinem dunklen Verlies. Licht wurde eingeschaltet, gleißendes Licht einer nackten Glühbirne, das in seinen Augen brannte. Er spürte den rasenden Schmerz in der Hand schon, bevor die schwarze Gestalt überhaupt mit den Vorbereitungen zur Amputation begonnen hatte. Der Körper besaß ein gutes Gedächtnis für Schmerzen und so lange war es ja nicht her, seit ihm zum dritten Mal ein Finger abgeschnitten worden war. Er würde seinen Beruf nicht mehr ausüben können, das war ihm klar. Es ging nur noch ums nackte Überleben. Unerwartet zog die Gestalt einige Fotoabzüge aus einer Pappröhre. Mit langsamen, unaufgeregten Bewegungen begann sie, die Bilder an die Wand zu hängen, direkt in seiner Ecke, so, dass er sie gut erkennen konnte. In dem Moment wurden ihm mehrere Dinge gleichzeitig klar. Er würde das hier nicht überleben und es handelte sich nicht um eine Verwechslung. Als er Minuten später zuckend in seinem Stuhl saß und zusah, wie sein Daumen in einer kleinen Tüte verschwand, war das Einzige, was er noch zu empfinden in der Lage war, Hoffnungslosigkeit und Bedauern. Er würde genau so viele Finger verlieren, wie er überleben konnte, dann war Schluss. Konnte man bewusst sterben, überlegte er, die Qualen verkürzen?
Er könnte zum Beispiel die Aufnahme von Flüssigkeit durch diesen Strohhalm verweigern, kreisten seine Gedanken weiter um dieses Problem. Und von Ines fiel ihm dann ein, hatte er auch schon lang nichts mehr gehört. Der Schatten schlug ihr jedes Mal, wenn er ging, auf den Kopf, und nach dem zweiten Schlag hatte ihr unangenehmes Gewimmer und Geschniefe aufgehört. Vielleicht war sie ja tot. Hatte es schon hinter sich gebracht, sich vor der Verantwortung gedrückt. Der Pathologe, der die Finger zur Untersuchung vorgelegt bekam, mahnte, der Zustand des Patienten sei bedenklich. Möglicherweise habe er viel Blut verloren, die Finger machten den Eindruck, schon seit längerer Zeit nicht mehr gut durchblutet worden zu sein. Er könne nicht ausschließen, dass der Patient bereits verstorben sei. Allerdings wiesen die Finger keine Spuren fortgeschrittener Verwesung auf. Und am nächsten Morgen traf der fünfte Finger ein. Mitten in der Nacht wurde die Leiche Hilmar Bergmanns gefunden. Er saß auf einer Bank in unmittelbarer Nähe zum Eingang der Messehallen. Ein Obdachloser hatte ihn entdeckt. Der Mann hatte vornübergebeugt dort gesessen, als dächte er über etwas nach oder sei eingenickt. Als er ihn ansprechen wollte, sah er den blutigen Verband. Er hatte ihn leicht angetippt, da sei er zur Seite gesunken, gab er aufgeregt zum Protokoll. Er habe dann die Polizei verständigen lassen, sei den ganzen Weg bis zu den Bahnsteigen gelaufen, um jemanden zu finden, der ein Handy hatte. Dann sei er zurückgekehrt und habe aufgepasst, dass niemand den Toten berühre. Kommissar Hajo Mangold überbrachte Frau Bergmann die schreckliche Nachricht. Sie starrte ihn lange an. »Wieso haben Sie ihn nicht gerettet?« kreischte sie dann. »Sie sind die Polizei! Es ist Ihre Aufgabe, so etwas zu verhindern!« Das führte nicht dazu, dass Hajo Mangold sich besser fühlte. Er suchte noch immer nach Ines Mängel. Allerdings hatte er in ihrem Fall nun auch nicht mehr viel Hoffnung. Frau Bergmann wurde von einer Beamtin gestützt, als sie mit zitternden Knien den Obduktionssaal betrat. Ein raues Schluchzen entrang sich ihr, als sie ihren Mann auf einem der Edelstahltische erkannte. Hajo Mangold brachte sie nach Hause zurück. Ohne ein weiteres Wort verschwand sie im Haus und schlug die Tür hinter sich zu. Die Säcke mit Zement und Estrich standen schon bereit. Sie rührte eine zähflüssige Masse an und goss sie über dem Boden aus. Mit einem großen Spachtel verteilte sie den grauen Brei gleichmäßig. Alle Blutspuren würden darunter verschwinden. Die Fotos waren von den Wänden entfernt und im Kaminfeuer verbrannt worden. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück, warf die Tube mit der Salbe, auf die sie immer mit dieser heftigen, allergischen Schwellung reagierte, in das lodernde Feuer. Zugeschwollene Augen waren jetzt nicht mehr vonnöten. Dann warf sie einen letzten Blick auf die MMS, die Ines an Hilmar geschickt hatte. Ein Paar in inniger Umarmung am Strand. Sie löste die SIM-Card aus der Verriegelung und verbrannte Foto und Liebesgruß. Er hatte es nicht anders verdient. Als er sich mit Ines einließ, musste ihm klar gewesen sein, dass das ihre Ehe beendete. Eine Frau wie sie würde sich nicht betrügen lassen. Daraus hatte sie nie einen Hehl gemacht. »Möchtest du auch ein Glas Sekt, Rotkäppchen? Ich habe uns eine Flasche von dieser neuen Sorte kaltgestellt, Rosé trocken«, fragte sie dann. Ines nickte und räkelte sich entspannt im Sessel. »Wahre Liebe gibt es eben nur unter Frauen.« Frau Bergmann kehrte mit einem Tablett aus der Küche zurück. Neben dem Sekt hatte sie auch noch ein paar Knabbereien mitgebracht und Ines griff gerne zu. »Chips machen dick und unansehnlich«, mahnte die Frau des Autors für Gesundheitsratgeber. »Dick ist in«, behauptete Ines Mängel trotzig und fuhr über ihre üppigen Rundungen. Sie prostete der anderen zu und nahm einen kräftigen Schluck. »Haben wir doch klasse hingekriegt, siehst du? Es war eine gute Entscheidung, mich zur Zusammenarbeit zu nutzen, statt mich zu erschlagen. So ging doch alles viel leichter.« »Ja, allein hätte ich Hilmar nicht auf die Bank schleppen können, jedenfalls nicht ohne aufzufallen«, bestätigte die Frau des Gesundheitsratgeberautors zuvorkommend und warf der selbstzufriedenen Ines einen prüfenden Blick zu. »Du bist deinen Mann los. Jetzt nehmen wir den Andreas vor.
Der hat mich nicht einmal suchen lassen, das Schwein, forderte Ines.
Naja, vielleicht hat er gedacht, du bist durchgebrannt. Das wollte er verständlicherweise nicht an die große Glocke hängen. Den meisten Männern ist es peinlich, wenn ihre Frau türmt.
Tja, er wird wohl erst mal im Ungewissen bleiben. Meine Leiche wird man nie finden, triumphierte Ines und nahm noch einen Schluck.
Nie, bestätigte die Witwe und lachte leise. Ines gähnte herzhaft.
Glaubst du, dieser Kommissar Mangold wird noch weitere Nachforschungen anstellen?
Ja, aber bei mir wird er ja nichts finden. Wenn ich es ihm nicht selbst erzähle, wird er nie erfahren, dass ich euch beiden hier aufgelauert habe. Die Schlafmittel, mit denen ich euch außer Gefecht setzte, stammten ja noch aus dem Vorrat meiner Mutter. Er weiß ja auch nicht, dass ich das Foto auf Hilmas Handy gefunden habe und nun ist alles gelöscht. Sowohl dein Handy wie Hilmas zertrümmert und die Kripo kann es nie beweisen. Ich habe das alles bis ins letzte Detail geplant.
Du bist aber jetzt nicht mehr sauer wegen der Sache mit Hilma, oder?
Also ich brauchte einfach einen Mann zum Anlehnen. Andreas ist immer so herzlos, so unglaublich kalt.
Nein, beruhigte Frau Bergmann die ehemalige Geliebte ihres Mannes. Ich bin nicht mehr sauer.
Sie forschte im Gesicht der anderen. Sag mal, bist du wirklich so müde? Du könntest dich hinlegen und ein bisschen ausschlafen. Vielleicht kommt das noch von den Schlägen auf den Kopf, die ich dir verpasst habe.
Ah, so fest hast du gar nicht zugeschlagen. Und ich bin sächsisch dickschädlich.
Wieder lachte Ines Mengel und trank den Rest des Sektes aus.
Das Glas fiel ihr aus der Hand. Und im letzten Blick auf Frau Bergmann lag ein Schimmer von Erkenntnis. Doch dazu war es nun zu spät.
Wortlos und konzentriert legte die Witwe den Seitenschneider, eine Säge und einen Spaten zurecht und begann unverzüglich mit der Arbeit. Es dauerte gar nicht lange und Ines Mängel war in handliche Stücke zerteilt, die Frau Bergmann im Kartoffelkeller vergrub. Ihr Mann hatte in einem seiner Ratgeber davon geschwärmt, wie gut die Lagerhaltung in einem Erdkeller sei, und sie war ihm heute dankbar für seine Beharrlichkeit, auch einen solchen einzurichten. Das Loch deckte sie mit mehreren Schichten Lehm ab und schob zum Abschluss wieder lockere Erde darüber. Nicht einmal Leichenhunde konnten hier noch etwas erschnüffeln. Zufrieden klopfte sie sich die Erde von der Hose.
Irrtum, meine liebe Ines, erklärte sie dann. Wirkliche Liebe findet sich nur bei Narzissten. Denn nur die bedingungslose Eigenliebe ist wahre Liebe.
Dankeschön.